Irgendwann wirst du sterben. Und du weißt nicht wann. Und du weißt auch nicht wie. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ich glaube, die Reaktionen darauf können sehr, sehr unterschiedlich sein. Vielleicht geht bei dir sofort eine emotionale Reaktion los, auf die du nicht ganz genau weißt, wie du darauf reagieren sollst. Vielleicht versuchst du es gleich wegzuschieben und zu ignorieren. Vielleicht versuchst du es auch sehr stark zu rationalisieren und einfach deine Gedanken einzuschalten und zu versuchen, diese Gefühle durch aktives Denken wegzudrängen. Vielleicht geht auch sofort ein rationaler Prozess bei dir los, wenn du das hörst. Und du denkst dir, ja gut, ist ja keine wilde Sache. Und dann zählst du dir irgendwelche Fakten auf oder bestimmte Sachen, die dieses Thema gleich in deinem Verstand einordnen. Oder vielleicht hast du dich auch schon intensiv damit beschäftigt. Und wenn du diesen Satz hörst, eines Tages wirst du sterben, dann kommt da sofort ein Aber oder ein Zusatz, der das Ganze einordnet in ein größeres Weltbild. Wie auch immer deine Reaktion ist, ich glaube, dass der Mensch eine natürliche Reaktion auf diese Tatsache zeigt, dass wir sterben werden. Ich benutze diese Aussage sehr gerne, wenn ich mit Leuten rede, besonders im Online-Kontext, und stelle vielen Menschen die Frage, was glaubst du, was passiert, wenn du stirbst? Und die Antwort schockiert mich ganz oft. Nicht, weil sie meinem Weltbild widerspricht, sondern weil eine ganz, ganz häufige Antwort ist, keine Ahnung, ich habe mir noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Studien zeigen, wir reden nicht gerne über den Tod. Eine Malteser-Studie aus dem Jahr 2020 zeigt, dass besonders junge Leute sagen, 40%, wir beschäftigen uns eigentlich zu wenig mit dem Thema Tod, was sehr interessant ist, weil besonders junge Leute ja für sich selber nicht unbedingt immer einen Grund sehen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Gleichzeitig scheint da aber eine Intuition zu sein. Vielleicht sollten wir uns mehr damit beschäftigen. Vielleicht ist dieses Thema Tod zu sehr an den Rand unserer Gesellschaft gerückt oder zu sehr in ein Außenfeld gerückt, das wir nicht mehr aktiv behandeln. Ich glaube tatsächlich, wir sollten mehr darüber nachdenken. Und zwar nicht einfach nur wegen Altersvorsorge oder wegen strukturellen Fragen unseres Sozialwesens oder so etwas, sondern weil der Tod nun mal fester Bestandteil unseres Seins ist und uns damit vor eine Frage stellt, wer sind wir eigentlich als Mensch? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das ist unwichtig. Also, da man es ja sowieso nicht genau wissen kann, ist das keine besonders identitätsstiftende Frage für mich. Und da verwende ich oft ein Beispiel. Angenommen, du bist ein Marathonläufer oder willst einen Marathon laufen, ja, dann musst du ja trainieren. Und zwar wie ein Marathonläufer. Aber angenommen, du bist jemand, der gerne ein Profisprinter werden möchte und du möchtest die 100 Meter in unter 10 Sekunden schaffen, dann musst du trainieren wie ein Sprinter. Was passiert ist, wenn du einen Marathon laufen willst, aber du trainierst wie ein Sprinter? Dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und vice versa genauso, wenn du sagst, du willst einen Sprint laufen, aber trainierst wie Marathonläufer, dann wird das nicht klappen. Und das heißt, unser Ziel ist nicht zu trennen von der Art und Weise, wie wir leben. Das möchte ich damit aufzeigen. Also wenn wir sagen, naja, ich habe ja hier mein Leben und das lebe ich halt so, wie ich denke, und dieses Ziel, das da irgendwann kommt, das ja sicher kommen wird, das hat damit gar nichts zu tun, dann glaube ich, ist das unehrlich. Das bedeutet einfach nur, dass wir innerlich vielleicht eine Vorstellung schon haben, aber sie nicht verbalisieren können, sie nicht genau auf den Tisch legen können. Aber es macht einen sehr großen Unterschied, auch in diesem Leben schon, ob ich glaube, dass es zum Beispiel eine ewige Konsequenz für mein Leben gibt oder nicht. Ob ich glaube, dass mein Leben gewichtet wird oder dass meine Taten schlussendlich beurteilt werden oder nicht. Das macht natürlich einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich auch im Hier und Jetzt schon lebe. Das heißt, wir können diese Fragen nicht trennen. Wir können die Frage nicht trennen, welches Ziel kommt da tatsächlich und wie lebe ich im Hier und Jetzt? Und deswegen glaube ich, müssen wir über diese Frage nachdenken. Der Anthropologe Ernest Becker schafft eine sehr interessante Perspektive über das Thema Tod in seinem Buch The Denial of Death. Und er geht so weit zu behaupten, dass der Tod eigentlich ein Terror für die menschliche Existenz ist. Und da dieser Terror aber unabdingbar ist und wir können ihm nicht entfliehen, versucht der Mensch mit allem, was er tut, diesem Terror zu entkommen und diesen Terror irgendwie zuzudecken, irgendwie etwas draufzusetzen oder etwas, was stärker ist, ihm entgegenzusetzen, um einen Widerstand zu haben gegen den Terror des Todes. Da kommt dann auch ein Drang nach Heldendasein, dass wir versuchen, tatsächlich irgendwie einen Ewigkeitsbestand zu haben. Wir wollen weiterleben, wir wollen eine Geschichte leben, die größer ist als unsere Lebensspanne und versuchen, dieses Heldendasein in einen Kontrast zu setzen zu diesen nicht wegdenkbaren Gedanken, dass aber unser Leben endlich ist. Das Interessante ist, man könnte meinen, dass hier ein Argument gegen die Religion zu finden ist. Also quasi, ja genau, dieses Heldendasein, dieses ich möchte ewig leben, das ist eben eine Illusion, das ist der Versuch der Religion. Aber der Fakt ist, naja, wir leben kein Heldendasein, es gibt diese tolle Geschichte nicht, sondern sterben und damit ist es aus. Damit sagen also manche, Religion ist nur ein Schutzmechanismus gegen den Terror des Todes. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube sogar, es ist genau andersrum. De facto ist es so, dass es ja keinen Menschen gibt, der diesem Gedanken schutzlos ausgeliefert ist. Das wird bei Ernest Becker sehr deutlich. Jeder Mensch ist dem Terror des Todes ausgesetzt und damit muss jeder Mensch, ob es will oder nicht, eine Antwort finden auf die Frage, wie gehe ich damit um? Es gibt keinen Menschen, der sich schutzlos einfach tagtäglich diesem Gedanken aussetzt, sonst würde unsere Psyche daran zerbrechen. Das heißt, wir finden eine Ablenkung, einen Schutzmechanismus, eine Erklärung. Das macht jeder Mensch. Und ob religiös oder nicht, jeder Mensch rebelliert auch gegen diesen Gedanken der Sinnlosigkeit. Es gibt keinen Menschen, der sich völlig ergibt, oder jedenfalls kaum einen Menschen, der sich völlig ergibt in diesen Gedanken, ja, tatsächlich ist hier alles sinnlos, tatsächlich kommt da dieser Tod, ich kann es nicht kontrollieren, damit ist alles aus, also ergebe ich mich der Sinnlosigkeit. Sondern de facto rebelliert der Mensch gegen die Sinnlosigkeit. Er kann gar nicht anders. Bei Albert Camus wird das sehr schön deutlich in seinem Buch Der Mythos des Sisyphus, wo er ausdrückt, logisch zu sein ist immer bequem, nahezu unmöglich ist es aber, logisch bis ans Ende zu sein. Was bedeutet das? Viele Menschen sind sich bewusst, dass da etwas kommt, aber sie denken diesen Gedanken eben nicht bis zum Ende. Sie brechen diesen Gedanken quasi ab und sagen, naja, rein logisch gesehen müsste ich sagen, dass alles sinnlos ist, weil ja da dieser Tod kommt und weil irgendwie alles endet und weil unser Universum sich auflöst irgendwann und am Ende bleibt gar nichts mehr. Also eigentlich ist alles sinnlos, aber ich denke diesen Gedanken nicht bis zum Schluss. Ich breche ihn in meinem Leben ab und ich entscheide mich trotzdem ein sinnhaftes und ein sinnvolles Leben zu führen. Bei Albert Camus ist das dann eine Rebellion, ja, also sein Fazit ist dann, man muss sich Sisyphus einfach als glücklichen Menschen vorstellen, was ich persönlich eine ziemlich schwache Antwort finde, weil das nach einer sehr privilegierten Antwort klingt von Leuten, die nicht tagtäglich konfrontiert sind, eben mit Tod und Leid. Aber meinetwegen, das ist eine mögliche Antwort, zu sagen, naja, man muss einfach das Glück als Glocke oben draufsetzen. Die Antwort, die das Christentum liefert, ist hier sehr interessant. Schon im Alten Testament spricht die Bibel im Buch Kohelet eigentlich von genau dieser Frage. Ist unser Leben sinnlos, weil es da diesen Tod und die Vergänglichkeit gibt? Und die erste Antwort im Buch Kohelet ist, ja, es ist alles sinnlos, es ist alles eitel, sagt der Prediger. Alles ist eitel, Reichtum, Schönheit, Frauen, Macht, alles, was ich hier bauen kann, die größte Firma, alles ist eitel, alles vergeht. Und damit ist irgendwie alles auch ein Stück weit sinnlos. Das ist ein sehr deprimierendes Buch in der Bibel, ja. Und es gibt aber ein Fazit, in nicht einer romantisierten Wunschantwort, die man ja oft besonders dem Christentum zuordnet, ja, dann kommt also irgendwann dieses Paradies, sondern die Antwort im Alten Testament ist zunächst einmal, es gibt eine Konsequenz für dein Leben. Ganz am Ende des Buch Kohelet wird das deutlich, wo gesagt wird, leb dein Leben, ja, leb es aus, leb es in Fülle, aber sei dir bewusst, dein Leben wird beurteilt werden. Und es werden Tage kommen, die nicht mehr so gut sind. Und da gibt es ein Fazit für dein Leben. Das ist also erstmal kein besonders schöner Wunschgedanke, sondern es ist eher ein Gedanke, der uns vielleicht auch Angst bereitet, vielleicht noch mehr Angst bereiten könnte, als zu sagen, da kommt nichts. Ich habe auch viele Menschen schon erlebt, die sagen, eigentlich empfinde ich den Gedanken als tröstlich, dass da nichts mehr kommt. Aber die Bibel nennt nicht diese Antwort, sondern sie nennt zunächst einmal eine endgültige Konsequenz unseres Lebens. Ein Leben, das eben nicht ohne Folgen bleibt, aber es sind eben andere Folgen als die, die wir denken. Wir wollen hier alles Mögliche aufbauen und einen Heldenepos, ja, wie bei Ernest Becker schaffen. Wir wollen irgendwas Beständiges schaffen, aber das ist uns offensichtlich vergönnt. Jedenfalls können wir es nicht wissen. Aber dennoch wird es eine Konsequenz geben für unser Leben. Wenn wir jetzt in die Geschichte reinschauen und uns anschauen, wie der Mensch insgesamt mit dem Thema Tod umgeht, dann sehen wir sehr früh schon, dass der Mensch eine Intuition hat, dass da etwas kommt. Bei Eliad, einem Forscher, der sein Lebenswerk der Geschichte der religiösen Ideen gewidmet hat, sehen wir bereits in seinem ersten Band der religiösen Ideen, Geschichte der religiösen Ideen, dass früheste Funde von religiösen Ideen eigentlich Bestattungen sind. Also nicht unbedingt Tempel oder Altäre, sondern Grabmäler oder vergrabene Knochen. Er sagt dann Folgendes: Der Glaube an ein Fortleben wird a fortiori durch die Bestattungen bestätigt. Andernfalls bliebe es unverständlich, warum man sich die Mühe machte, den Leichnam einzugraben. Dieses Eingraben schon in frühesten Kulturen, in den frühesten Funden, die wir haben, ist also nicht ein Schutzmechanismus vor Krankheiten oder so etwas oder ein Ekel vor einem Leichnam, sondern in der Art und Weise, wie diese Leichname begraben wurden, zeigt sich eine Idee. Das heißt, da werden dann Werkzeuge reingelegt oder die Knochen werden in einer bestimmten Richtung angeordnet, besonders nach Osten hin oder so etwas, weil da die Sonne aufgeht. Das heißt, wir finden Utensilien, wir finden Balsamierung, besonders mit Ocker, Balsamierungen von Leichnamen, die zeigen, die natürliche Intuition des damaligen Menschen war eben nicht, ja gut, der Mensch ist ja jetzt weg, nur ein Haufen Knochen, kann man ja auch liegen lassen oder ein bisschen Erde drüber schütten, sondern da ist eine Idee und übrigens ein weltweites Phänomen, dass der Mensch dem Verstorbenen etwas mitgeben möchte. Und das impliziert ja ganz klar, dass der Mensch glaubt, da kommt mehr. Das Interessante ist, dass wir in diesen Frühstadien der Menschheit nicht von einer institutionalisierten Religion sprechen können. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass hier ein Brainwashing geschieht oder so etwas, wo Menschen gezwungen wurden, das zu tun, sondern es scheint eine auch total unsystematische Art und Weise zu sein, das zu tun. Also eben wie eine Art Intuition. Das ist besonders dadurch zeigbar, dass das eben auf verschiedenen Kontinenten geschieht, unabhängig voneinander. Das heißt, Menschen entwickeln Rituale, die anscheinend nicht institutionell geleitet waren, sondern die intuitiv geleitet waren, um die Toten zu bestatten. Das Interessante jetzt, um nochmal diesen Bogen zu spannen zu Becker, ist Folgendes. Wenn jetzt dieser Vorwurf kommt, ja, Religion ist doch nur ein Schutzmechanismus gegen die grausame Realität des Todes, dann wird eigentlich hier deutlich, so ganz stimmt dieser Gedanke nicht. Denn die Religion oder der religiöse Mensch beschäftigt sich ja sehr aktiv mit dem Thema Tod. Er lässt sich konfrontieren vom Tod, er schaut dem Tod ins Angesicht und entwickelt Ideen und Rituale, die ja sogar das Thema Tod noch präsenter machen. Die es füllen mit einer sozialen Idee, mit Leben, mit Abläufen, mit einem festen Bestandteil in einer Kultur oder vielleicht sogar Familie. Im Gegensatz dazu ist es doch vielmehr der humanistische, säkulare Zug, der sagt, naja, wir weichen diesem Thema eher aus. Wir schaffen also keine Rituale. Wir schaffen keinen aktiven Platz für den Tod in unserer Gesellschaft. Dazu gleich noch mehr. Wenn wir hier weitergehen bei dieser Frage, wie gehen wir mit dem Tod um? Gibt es einen Autor, der sehr interessant ist, der diesen Gedanken in unsere Neuzeit oder in unsere Postmoderne versetzt, nämlich Byung-Chul Han, ein deutsch-koreanischer Philosoph, der über dieses Thema schreibt, über das Thema Tod. Und seine These, so wie ich sie verstanden habe, und ich würde sie versuchen, kurz zusammenzufassen, ist Folgendes: Byung-Chul Han spricht von einer Banalisierung und einem Verschwinden des Thema Leid und Tod. Und er sagt, das ist eigentlich unnatürlich. Wenn wir das eben vergleichen jetzt mit Iliad und auch mit Becker, dann sehen wir, die Grundidee des Todes ist im Menschen, er versucht ihr zu entfliehen, aber den Tod ganz aus der menschlichen Kultur rauszunehmen, den Tod und das Leid ganz zu entfernen aus unserer aktiven Beschäftigung ist eigentlich unnatürlich. Und die Frage ist jetzt, warum das aber dennoch geschieht in unserer Gesellschaft oder auch wie es geschieht. Unter anderem geschieht es natürlich durch Fakten, also einfach durch eine Faktenlage unserer postmodernen Welt. Wenn man zum Beispiel vergleicht, 1900 Deutschland, geht man davon aus, dass die Säuglingssterblingsrate ungefähr, oder die Kindersterblingsrate, ja, es ist eigentlich die Säuglingssterblichkeitsrate, ungefähr bei 20% lag. Und in der heutigen Zeit sind es ungefähr 0,4%. Das heißt, die Bundeszentrale für politische Bildung hat das veröffentlicht 2005. Und es zeigt, dass natürlich hier eine gesellschaftliche Veränderung auftritt, die eine ganz natürliche Veränderung des Thema Todes mit sich bringt, weil wir eben nicht mehr so intensiv damit konfrontiert werden. In unserer heutigen Gesellschaft wird Sterben und Altwerden zusammen in Verbindung gebracht. Also es gehört eben zusammen. Das Sterben ist nicht eine Frage von Kindern oder von jungen Menschen, es ist eine Frage für alte Menschen. Und so antworten ja auch viele, wenn sie konfrontiert werden mit dem Thema Tod. Naja, ich habe ja noch Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ich kann mir ja später Gedanken machen, wenn ich alt bin. Das heißt, hier ist eine sehr klare Verknüpfung, das nicht unbedingt eine natürliche Verknüpfung ist. Interessanterweise wird aber eben auch sowohl Sterben als auch Altwerden aus der sichtbaren Öffentlichkeit entfernt. Das heißt, beides wird institutionalisiert in eben Krankenhäusern oder Altenheimen oder weiteren Institutionen, wo es natürlich gute Angebote gibt. Die möchte ich gar nicht runterspielen, dass es auch hier Sterbebegleitung gibt, dass es professionelle Angebote gibt, wo Menschen in Würde sterben dürfen. Das ist, glaube ich, sogar etwas sehr Wichtiges. Aber es bringt eben den Effekt mit sich, dass klar wird, Sterben ist nicht mehr etwas, was maßgeblich zum Beispiel in der Familie geschieht, sondern Sterben ist etwas, was in Institutionen geschieht. In Häusern und Einrichtungen, die nicht unbedingt etwas mit meiner direkten Lebenswelt zu tun haben. Wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man sagen, man schiebt eben Menschen zum Sterben weg aus seinem eigenen Alltag. Ja, die können leben in meinem Alltag, aber sie sollen bitte nicht in meinem Alltag sterben. Damit wird aber das Sterben auch faktisiert. Was meine ich damit? Statistiken, medizinische Fakten, Kosten, das sind alles Punkte, über die wir also sprechen. Das war auch schon in der Corona-Pandemie so. Wir sprechen also über Zahlen. So und so viele Menschen sind gestorben, so und so viel kostet uns das, so und so viele Impfungen brauchen wir, etc. pp. Das heißt, das ganze Thema Sterben wird faktisiert. Und diese Faktisierung des Themas Tod benennt Han eigentlich in seinem Buch Krise der Narration als Grundproblem. Eine rein faktisch orientierte Gesellschaft kann das Faktum des Todes eben gar nicht mehr einordnen in eine Gesellschaft. Wir haben sondern lauter Zahlen und Fakten, aber damit können wir nur den Tod feststellen. Wir können sagen, wie viele Tode geschehen, wir können sagen, wann ungefähr der Tod eintritt, wie alt man durchschnittlich wird, aber das sind alles Fakten, die Fakten bleiben. Die Fakten alleine bilden noch keine Interpretation dieses Phänomens Tod. Die Fakten alleine geben uns auch keine Sicherheit über die Frage, die uns individuell betrifft. Also, was mache ich jetzt mit diesem Thema Tod? Sie gibt uns nur eine statistische Auflistung, mit der ich abschätzen könnte, wann könnte es denn soweit sein? Was ist der unterbewusste Mechanismus dahinter? Byung-Chul Han sagt, der unterbewusste Mechanismus dahinter ist, weil wir den Tod eben nicht mehr einordnen können in eine größere Geschichte. Er nennt das eben eine Krise der Narration. Wir sind also eine faktenbasierte Gesellschaft, aber Fakten bilden keine Geschichte. Fakten bilden keine Narration, kein Narrativ. Byung-Chul Han sagt aber, wir brauchen ein Narrativ. Wir brauchen ein Narrativ, um ein sinnhaftes Leben zu führen, in dem jeglicher Aspekt unserer Realität implementiert wird. Und dieses Narrativ fehlt. In seinem Buch Palliativgesellschaft sagt er eben, wir sind eine Gesellschaft, die dann, weil wir das nicht mehr in ein Narrativ einordnen können, versucht, das Thema Schmerz und Leid als ein zu vermeidendes Tabu zu behandeln. Natürlich wird das Thema Tod nicht in dem Sinne tabuisiert, dass wir gar nicht darüber sprechen. Wir haben Dokumentationen und YouTube-Videos darüber. Aber es wird in dem Sinne tabuisiert, dass wir es nicht aktiv öffentlich besprechen als ein Grundproblem in der Frage, was ist der Tod? Wenn man nochmal das Beispiel Corona nimmt, dann haben wir sehr viele Sendungen darüber gehabt, wie wir den Tod und den Schmerz vermeiden können. Und das nimmt eben Byung-Chul Han als eine Symptomatik unserer Gesellschaft. Wir versuchen immer, es zu vermeiden, obwohl es ja auch Leitformen gibt, die zum Beispiel gut für uns sind oder die natürlich sind. Er nennt dann zum Beispiel das Phänomen der Arbeit in Verbindung mit dem körperlichen Leid, was damals viel normaler war und heute eher als unnormal empfunden wird oder als lästig empfunden wird. Das heißt, wir empfinden eine Trennung, eine Diskrepanz zwischen unserer Identität und unserem Narrativ und dem Thema Leid und Tod. Und das nennt Byung-Chul Han eben als ein Grundproblem. Er sagt, wenn wir dieses Narrativ nicht mehr haben, aber das Faktum Tod nicht mehr weggeht, dann werden wir irgendwann keinen Widerstand mehr haben, innerlich, psychisch, wenn wir damit stärker konfrontiert werden. Und es kann sein, dass das wieder passiert. Wir leben natürlich in einer starken Wohlstandsgesellschaft hier in Deutschland. Aber es kann sein, dass der individuelle Mensch sehr stark von diesem Thema betroffen wird. Und wenn dann dieses Narrativ fehlt, wenn dann dieser Widerstand fehlt gegen das Thema Tod, dann, sagt Byung-Chul Han, haben wir ein Problem. Warum rede ich jetzt so lange über dieses Thema aus diesen verschiedenen Literaturen mit Becker und mit Byung-Chul Han? Und was soll das uns zeigen? Es soll zeigen, dass wir hier eigentlich eine kognitive Dissonanz haben. Wir wissen ganz genau, dass der Tod uns ein Fragezeichen stellt. Aber wir erlauben dieses Fragezeichen nicht mehr in unserem Leben. Wir zögern es hinaus, solange es geht. Und wenn es uns gegenübergestellt wird, versuchen wir eine Antwort zu finden, die uns vor möglichst wenig Konfrontation stellt. Die möglichst wenig mit mir zu tun hat, weil Fakten kann ich von mir trennen. Ich kann auch die Idee von mir trennen, dass ich sage, man kann es nicht wissen. Ein Agnostizismus. Den kann ich sehr leicht von mir trennen, weil ich dann sage, ich habe keine Verantwortung, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Aber de facto müssen wir das. Wir müssen uns und wir werden uns mit dieser Frage auseinandersetzen, sobald wir mit dem Thema Tod konfrontiert werden. Nun bin ich christlicher Apologet und natürlich glaube ich, dass es hier mehr zu sagen gibt. Und ich möchte dann am Ende dieses Videos eine Erklärung geben, warum ich glaube, dass das Christentum tatsächlich die beste Antwort auf das Thema Tod ist. Und das Interessante ist zunächst einmal Folgendes. Das Christentum ist eine Todesreligion. Also es gibt ganz, ganz viele Religionen, die als Grundsymbol ein lebensbejahendes Zeichen haben. Sei das eine Lotusblüte oder bestimmte Schriftzeichen, die für Leben stehen. Das Christentum hat ein Kreuz als Symbol, was auch sehr interessant ist, weil das Symbol eben nicht der leere Grabstein geworden ist oder so etwas, ja, also der weggerollte Grabstein oder das leere Grab, sondern das Symbol des Christentums ist eben das Kreuz. Und das Kreuz steht eben erstmal nicht für Leben, es steht für einen Tod. Es ist ein Folterinstrument, was erstmal ein bisschen widernatürlich ist, wenn wir uns das bewusst machen als Christen, dass wir uns ständig mit einem Folterinstrument identifizieren. Der Punkt ist aber, die große Geschichte, die den Tod ernst nimmt, findet sich im Christentum. Wenn man dem Christentum vorwirft, es ist eine Religion, die versucht, das Thema Tod wegzuschieben, würde ich ganz vehement widersprechen, dass die Bibel sehr, sehr aktiv vom Thema Tod spricht, dass sie das Problem des Todes ernst nimmt, sehr, sehr ernst nimmt, vielleicht sogar ernster als die meisten anderen Religionen. Aber dass sie eben eine Hoffnung schafft. Das Christentum schafft eine Hoffnung, die sich auf ein reelles Ereignis beruft. In 1. Korinther 15 lesen wir, dass Paulus sagt, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Die Realität des Todes und die, so wie Becker das ausdrücken würde, die terrorbehaftete Wahrheit des Todes wird im Christentum absolut anerkannt. Aber das Christentum sagt, es wurde ein Ausweg geschaffen. Und dieser Ausweg ist eben nicht eine reine Wunschvorstellung, sondern beruft sich immer in dieser Argumentation beim Thema Tod auf ein Ereignis. Das Ereignis, das wir mit dem Kreuz ausdrücken, nämlich der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Ich halte das Christentum für die beste Antwort auf den Tod, weil es sich zunächst einmal auch auf Fakten beruft. Die Kreuzigung von Jesus Christus gehört zu den bestbelegtesten Fakten seines Lebens, unter anderem sagt das Bart Ehrman, der atheistische Theologe. Das heißt, dass Jesus gestorben ist, ist ein Fakt. Und egal wie wir erst einmal die Auferstehung einordnen, wir können mit Sicherheit sagen, dass das Christentum sich mit diesem Tod dieses Mannes identifiziert. Und das heißt, das Christentum ist alles andere als eine ausweichende Religion, die sagt, das Thema Tod ist schlussendlich irrelevant oder es gibt keine Konsequenz oder die Konsequenz ist in sich so minimal, dass es am Ende auf nichts ankommt, sondern die Bibel nimmt das Thema Tod so ernst, dass immer wieder gesagt wird, es gibt einen Ausgang, der von Gott entschieden wird und dieser Ausgang ist das Entscheidende. Dieser Ausgang bei und nach unserem Tod ist das entscheidende Faktum, auf das es schlussendlich hinausläuft. Das heißt, alles, was wir hier tun zum Beispiel, wird in der Bibel berichtet, wird gewichtet vor Gott, es wird bewertet und wir werden gerichtet von einem Gott, der uns geschaffen hat. Das Christentum ist also keine Ausweichreligion. Es ist eine Religion, die das Thema Tod absolut ernst nimmt, ein Ereignis der Geschichte nimmt und sagt, dieses Ereignis, der Tod und die Auferstehung von Jesus, sind die einzige Lösung für das Thema Tod. Und das Wunderbare hieran ist, dass es eben keine mythische Geschichte ist, die hier den Ausweg schafft. Wir können ja in der Bibel argumentieren, ob es da verschiedene Mythen gibt und verschiedene Sagen oder Geschichten, wo wir nicht klar zuordnen können. Was aber in den vier Evangelien sehr deutlich wird, ist, dieses Ereignis, das schlussendlich den Ausweg schafft, wird nicht gedeutet als ein mythisches Ereignis, es wird gedeutet als ein historisches Ereignis. Der erste Johannesbrief zum Beispiel sagt, das, was wir gesehen und betastet und erfahren haben, also eine sehr sinnliche Darstellung dieses Ereignisses, das verkünden wir euch. Wir verkünden euch nicht einen reinen Mythos, obwohl Christus auch ein Mythos ist. Aber wir verkünden euch nicht einen reinen Mythos, wir verkünden euch etwas, was in Raum und Zeit geschehen ist und von dem wir sagen können, hier wurde der Tod überwunden. So reell wie der Tod auch ist und so reell er den Menschen konfrontiert, so reell wird auch die Überwindung des Todes durch Jesus Christus dargestellt, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist die Grundbotschaft des Christentums, die eben nicht eine Wunschvorstellung ist, sondern erst dadurch ja entstanden ist, dass Menschen diesen Auferstandenen gesehen haben. Die Jünger an sich wären nicht auf die Idee gekommen zu sagen, Jesus steht wieder von den Toten auf. Sie haben resigniert. Ja, das sehen wir sehr deutlich in den Evangelien. Bei ihnen ist eine Resignation eingetreten, für sie war der Tod das Ende. Das heißt, es war auch nicht eine intuitive Auslegung von dem, was sie erlebt hatten, sondern erst durch dieses Ereignis, erst durch die Begegnung mit dem tatsächlich auferstandenen Jesus Christus, wird dieses Thema Tod für sie ganz neu interpretiert. Und es gewinnt einen Schlussstrich in der gesamten Botschaft, in diesem Narrativ, das eben im Christentum gegeben ist, im Gegensatz zu dem, was Byung Chul An in unserer Gesellschaft beschreibt. Dieses Narrativ wird ihnen plötzlich gegeben und wir sehen, dass Christus zum Beispiel mit den Emmaus-Jüngern redet und er legt ihnen die Schrift aus und sie fangen an zu verstehen. Sie fangen an, die Puzzleteile zusammenzufügen und auch der Tod wird zu einem Puzzleteil, sodass das Neue Testament sagen kann, der Tod ist zwar ein Schrecken, aber das Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir erlangen werden. Das ist keine Wunschvorstellung, sondern es ist eine Interpretation eines historischen Ereignisses. Und in dieser Interpretation wird eine Möglichkeit geschaffen, auch dieses gesamte Leben neu zu ordnen und zu interpretieren. Und deswegen glaube ich, dass Christen dem Tod nicht ausweichen, das sehen wir auch in der Geschichte. Es waren Christen, die Sterbende und Kranke begleitet haben. Sie sind nicht geflohen vor diesen Menschen, wie es die meisten anderen getan haben, sondern sie sind hingegangen zu diesen Menschen und hatten keinen Schrecken vor diesem Tod. Und ich glaube, das ist die beste Antwort. Der Tod an sich ist ein Schrecken und der Tod an sich ist grausam und er zermürbt und zerfrisst unsere Seele. Ich glaube, dass Becker recht hat, wenn er sagt, der Tod ist ein Terror. Und jeder, der einen nahen Angehörigen bereits verloren hat, der weiß, was das bedeutet. Dass dieser Terror vielleicht auch in diesem Leben niemals weggehen wird. Aber was ich auch glaube ist, uns ist Grund genug gegeben zu glauben, dass da mehr kommt. Und ich bin ja noch nicht mal eingegangen auf Themen wie Nahtoderfahrungen oder solche Geschichten, die ja noch dazukommen. Ja, und die uns noch mehr Grund geben zu sagen, vielleicht ist da wirklich mehr. Ich glaube, dass wenn dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, von dem wir ausgehen können, denn wir wissen, dass Jesus gestorben ist und wir wissen auch, dass das Christentum entstanden ist, in dem Bekenntnis des auferstandenen Christus. Die einzige Frage bleibt also, was war dieses Ereignis dazwischen? Die beste Erklärung für mich ist, es ist tatsächlich so geschehen. Wenn er wirklich gestorben ist und sie wirklich das verkündigt haben als eine starke Hoffnungsbotschaft, die sie sogar bis in den Tod getragen hat, denn es gibt viele Märtyrergeschichten von frühen Christen, dann glaube ich, dass da wirklich etwas passiert sein muss, das so stark gewesen sein muss, dass es den Terror des Todes überwunden hat. Und das muss die Auferstehung von Jesus Christus gewesen sein. Als eine erfahrbare Realität. Ich halte das Christentum für das beste Narrativ in Bezug auf das Thema Tod. Ich halte es für die beste Hoffnungsbotschaft auf das Thema Tod. Und ich halte es für glaubwürdig. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch als Christen über das Thema Tod sprechen, auch mit unserer Gesellschaft. Und wir müssen unserer Welt die Frage stellen, was ist deine Antwort auf das Thema Tod, auf das wir ihnen die beste Antwort geben können. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung für die Menschen, die dem Tod nicht entrinnen können. Und diese Antwort ist Jesus Christus.